Es wird wieder juicy, es wird wieder rosig, die Schleimhaut baut sich auf, so wie früher. So,
also wie du da drüber sprichst, das mag ich mit ja, so blitzenden Augen.
Da kann man liebevoll applizierten Speichel nutzen, kann es aber zu Pickeln, Haarausfall und verstärkter Körperbehaarung kommen.
Jetzt kommt es mir wirklich vor, dass diese in die Wechseljahre gehen eine 9-to-5-Aufgabe für mich wird. Ich bin Friederike Kempter. Eigentlich Schauspielerin, aber auch Frau, Mutter, Partnerin und Freundin. Und deshalb euer Host im Podcast 40+, nur für Frauen. Hier nehmen wir uns die Zeit und suchen nach Antworten auf Fragen, die wir uns so vielleicht noch nie gestellt haben. Heiße Momente, kalte Schauer und ein Körper, der sich plötzlich fremd anfühlt. Die Wechseljahre sind kein Spaziergang und der Bedarf an Informationen ist riesig. Zum Glück sind die Wechseljahre kein Tabuthema mehr. Mit der Ärztin Yael Adler habe ich in dieser Folge eine echte Expertin zu Gast, die erklärt, was in unserem Körper passiert und welche Lösungen es gibt. Ich kenne eine lustige Geschichte von einer Freundin, deren Mutter gesagt hat, ja, bei mir gab es quasi keine Wechseljahre, aber ich erinnere mich an eine Zeit, das war über 10 Jahre wart ihr und euer Vater immer sehr, sehr gemein zu mir.
Oh.
Ja. Es ist gut, dass wir das benennen können und dass das nicht so was Privates ist, womit jede Frau irgendwie selbst zurechtkommen muss, weil ich glaube, das war früher so, ne? Sich mit zusammenreißen, weitermachen, ist schon nicht so schlimm, schwitzen, das kannte ich früher noch, das war immer so der Witz.
Wenn die Wechseljahre über die Frauen hereinbrechen und dann die Menopause kommt und alle Hormone dann quasi sich verabschieden und sehr plötzlich, dann ist das vergleichbar mit einer Kastration des Mannes. Es ist also eine große Einflussnahme. Und Frauen geht es oft schlecht, nicht immer, wenn man genau hinhört, hat aber jede Frau irgendetwas. Und das ist nicht nur der normale Alterungsprozess, sondern es ist der Hormonmangel. Und man kann diese Veränderungen auch im Blut messen. Also nicht jede Frau hat Hitzewallungen oder schläft schlecht. Aber im Stoffwechsel, die Entzündungsaktivität, der Blutzucker, die Blutfette, die Knochendichte, die Steifheit oder Elastizität der Gefäße, viele Themen kommen, auch trockene Scheide, Juckreiz, Schmerzen, Inkontinenzrisiko, Wortfindungsstörungen, Herzrhythmusstörungen. Es gibt so vieles, was lange nicht zugeordnet wurde dem Hormonmangel und auch bis heute nicht immer rechtzeitig erkannt wird. Man sagt ja, dass Frauen oft Antidepressiva erhalten oder Blutdrucksenker oder eben Mittel fürs Herz, dass das wieder gut pumpt. Dabei wäre doch als erstes wichtig gewesen, Hormone sich anzuschauen bzw. die Hormone zu verabreichen, dann wären viele dieser Symptome gar nicht erst entstanden.
Ist es jetzt unsere Aufgabe, dass wir zu unserem Arzt gehen und sagen, Herr Doktor, Frau Doktor, gucken Sie mal?
Es ist schon gut, wenn Menschen aufgeklärt sind, nicht nur Frauen, sondern dass wir ein Körperwissen haben und uns beschäftigen. Das ist ja auch eine Frage des Selbstrespekts und der Selbstachtsamkeit. Das finde ich immer noch mal wichtig zu betonen. Wenn wir uns wichtig sind, müssen wir uns auch über uns informieren. Wir sollten unseren Körper kennen und wir dürfen auch selbstbewusst in eine Arzt-Patienten-Beziehung eintreten. Wir sind Partner und wir sollen für uns sorgen und nicht sozusagen uns abhängig machen von Arzt und Apotheker, sondern mitarbeiten an unserer Gesundheit. Und wir müssen ja dann auch mit den Konsequenzen klarkommen. Das heißt, der Weg zur Heilung oder des Gesundbleibens ist ganz wesentlich von unserer Aktivität und Selbstverantwortung geprägt.
Und wenn du gerade beschreibst, die Symptome, die du beschreibst,
ja,
sind ja auch wirklich ernstzunehmende Symptome, also auch mit ernstzunehmenden Konsequenzen, oder? Also das heißt, es ist nicht nur so ein bisschen, naja, dann kriegst du halt ein bisschen Schweißausbrüche, sondern das sind ja wirklich Dinge, die auch auf unser späteres Leben dann nochmal einen Einfluss haben können. Habe ich das
Frauen
richtig verstanden?
Frauen leben ja heute hoffentlich lange und ne, immer länger. Und wenn sie ohne Hormone leben, dann leben sie mit einer deutlich schlechteren Lebensqualität und mit mehr Krankheitsaktivität. Viele Frauen haben Osteoporose und Brechen. Wenn eine Frau im Alter hinfällig wird, Männern passiert das auch, aber Frauen ganz klassisch und häufiger, dann stürzen sie, dann brechen sich den Oberschenkelhals, dann werden sie ins Krankenhaus eingeliefert, dort kriegen sie dann eine Lungenentzündung und sterben. Das heißt, die Osteoporose, ne, ja, der gebrochene Oberschenkelhals, kann einen sogar dann auch umbringen. Oder ja, der Rücken wird krumm, es kommt zu Schmerzen. Und das wäre vermeidbar in den allermeisten Fällen. Zum Beispiel durch Hormone, aber natürlich auch durch Vitamin D mit K2 und natürlich durch Kraftsport. Also unser Lebensstil ist schon auch sehr relevant, aber wir kommen immer wieder dazu, dass wir ohne Hormone schwieriger altern.
Okay, und das heißt, wenn jetzt zum Beispiel in meinem Alter, weil ich habe
ich sag's jetzt, meine Periode noch regelmäßig einfach. Deswegen, das ist nicht unbedingt das Zeichen dafür, dass ich noch nicht Hormone, also jetzt habe ich es kompliziert ausgedrückt. Ich habe meine Periode noch regelmäßig, aber es kann trotzdem sein, dass ich Hormone jetzt auch schon bräuchte.
Es gibt manche Frauen, die kommen schon wirklich in den massiven Hormonmangel um die 40. Und da muss man dann auch Blut abnehmen, um das genau zu überprüfen. Und diesen Frauen muss man Hormone geben. Mhm. Sonst haben sie sehr frühzeitig diese Folgeerscheinung des Hormonmangels. Mit 50 muss man nicht unbedingt mehr Hormone im Blut bestimmen, weil da ist es ziemlich normal, dass dann die Eierfunktion quasi alle ist und man keine Hormone mehr produziert. Dann kann man direkt mit Hormonen starten.
Okay.
Bei einer Frau zwischen 40 und 50 in der sogenannten Perimenopause, das ist für die meisten, die haben dann einen leichten Verlust von Progesteron zum Beispiel. Dann wächst das Bauchfett, der Schlaf wird ein bisschen schlechter. Bei mir nicht.
doch auch.
Und auch so kann natürlich schon sich ein bisschen was verändern. Wenn die Frauen da einen Mangel an Lebensqualität haben, was ja Schlafmangel ganz besonders ist.
Herzrasen dann kann
man,
manchmal?
Ja, das kann aber dann auch schon mal, dass man ein bisschen Östrogen zu wenig hat. Das kann schon in dieser Perimenopause auch sein. Dann kann man denen schon mit Hormonen unter die Arme greifen. Das ist aber jetzt keine Pauschalempfehlung, aber eine individuelle Möglichkeit. Und es gibt Frauen, die noch bevor sie aufhören zu bluten, mit kleinen Mengen von bioidentischen Hormonen unterstützt werden, zugunsten ihrer Lebensqualität. Und das wirkt auch. Aber man muss ganz klar sagen, dann schießt manchmal noch so ein Ei und dann schießen noch mal die Hormone hoch. Und dann hat man plötzlich Brustspann oder man blutet plötzlich ganz doll, weil da ein Follikel persistiert. Das heißt, es gibt viele gynäkologische Probleme, die in dieser Umstellungszeit auftreten. Okay. Die auch in dem einen Monat bedeuten, da ist noch alles in Ordnung, im nächsten es ist schon nicht mehr so gut, sodass es sehr schwierig ist, in dieser Zeit eine Frau stabil einzustellen. Aber da gibt es ja die Frauenärzte oder die Hormonärzte, die das dann gut können. Und da sollte man sich hinwenden.
Gut. Also auch ein bisschen auch ein Plädoyer darauf, bei sich selbst hinzuschauen und auch Sachen einzufordern dann auch vielleicht sogar.
Und sich fortzubilden. Also ja. Körperwissen anzueignen und eben so eine Informationsveranstaltung, wie wir sie jetzt gerade machen, auch für sich zu nutzen und sensibilisiert zu sein. Und ich finde, dass das jetzt aber auch ganz schön viel geschieht, auch in den sozialen Medien. Und es gibt ja auch Ärztinnen, die darüber referieren und Bücher schreiben. Also man kann sich mittlerweile informieren. Und wie du sagst, das Tabu ist schon eigentlich gebrochen. Wir können natürlich noch ein bisschen mehr über untenrum Themen sprechen.
Das wollte ich gerade sagen. Das finde ich eine schöne Überleitung zum richtigen Tabu. Ich möchte mit dir über trockene Scheiden sprechen.
Ja, und das ist tatsächlich noch ein Tabu. Libido und trockene Scheide. Die Frauen sprechen heute in der Sprechstunde schon, dass sie schlecht schlafen oder dass sie schwitzen, also Hitzewallungen haben. Aber fast keiner sagt, oh, da unten, das tut weh beim Sex und es fühlt sich an wie Sandpapier oder es juckt oder ich bin inkontinent oder ich habe Infektneigung.
Ja, sind auch nicht so schöne Themen und man schämt sich einfach dafür.
Deswegen ist es an uns Ärzten darauf, die Patientinnen auch anzusprechen. Wie sieht es denn aus?
Ja.
Klappt das mit dem Sex? Wie ist es mit der Partnerschaft? Wie fühlt sich das unten an? Und dann sind die Frauen oft sehr dankbar, wenn man sie angesprochen hat und merken, dass es ein normales Thema ist, weil das gehört ja auch zum Körper dazu und es gehört auch zur Lebensqualität dazu. Zum Beispiel eine Frau mit einer trockenen Scheide gibt es ja auch durch Hormonpillen, die man, oder nach einer Schwangerschaft. Auch da sind da solche Probleme schon mal da. Und dann ab dem Hormonmangel erst recht. Und hier kann man sehr gut nachhelfen. Selbst bei Frauen, die keine Hormone nehmen wollen oder dürfen. Also Frauen, die Brustkrebs hatten, dürfen keine Hormone nutzen. Mhm. Aber untenrum, also das heißt in Vulva, in Vagina, dürfen sie sehr wohl mit lokal wirksamen Hormonen arbeiten. Da ist zum Beispiel das Estriol, eins der schwachen Östrogene, zu nennen. Und dann ist auch das Prasteron, ein anderer interessanter Stoff, nämlich kennen viele als DHEA. Das kommt eigentlich aus der Nebenniere und ist praktisch eine Vorstufe von Östrogen und Testosteron. Und das kann man sich untenrum reinschieben. Und das macht, wenn man das 3 Wochen lang jede Nacht nimmt, dass plötzlich die Schleimhaut der ganzen Region, überhaupt die ganze Region, wieder so aktiviert wird. Es wird wieder juicy, es wird wieder rosig, die Schleimhaut baut sich auf, so wie früher. So,
als wie du da drüber sprichst, das mag ich mit so blitzenden Augen. Ja,
naja, das gehört ja auch zum Leben dazu und auch eben die Schleimproduktion, ne, das, was wir beim Sex ja auch brauchen, dass es nicht wehtut, das natürliche Gleitmittel. Und das dürfen Frauen auch Zustand nach Brustkrebs nehmen und da braucht auch keiner irgendwelche Gedanken sich machen. Das hilft massiv und es darf auch in jedem Alter noch begonnen werden. Und wenn man das 3 Wochen jede Nacht genommen hat, danach nimmt man das so 2-mal in der Woche als Erhaltungstherapie und das hilft schon vielen. Natürlich darf man auch mit Gleitmitteln arbeiten beim Sex. Da kann man liebevoll applizierten Speichel nutzen oder Kokosöl oder eben irgendwelche Produkte, die man kauft. Da man kann auch, wenn man aus der Öko-Ecke kommt, Leinsamen auskochen und den schleimigen Überstand nutzen. Also
okay, wow.
was man
der
so
Fantasie,
mag.
Sind da keine Grenzen gesetzt.
Aber wenn das alles nicht reicht, besteht auch die Möglichkeit, einen Intimlaser zu nutzen. Das bieten spezialisierte Frauenärztinnen an, die also praktisch die Schleimhaut mit so Hitzeimpulsen durchlöchern. Das tut erstaunlich wenig weh.
Und da hört sich ganz, ganz schrecklich an. Aber
ja, nee, gar nicht. Wird sehr, sehr gut vertragen, wird auch oft mit einer Betäubungscreme ein bisschen gearbeitet. Aber dieser Reiz kennen wir auch als Hautärzte. Ich bin ja von Hause aus Hautärztin. Wenn wir die Haut anfrischen wollen, wenn wir Anti-Aging an der Haut machen wollen, genau dasselbe geht auch an der Schleimhaut. Das heißt, hier profitiert die Schleimhaut massiv und viele Frauen haben danach keine Beschwerden mehr. Und es gibt auch Frauen, die ja so ab der Hormonumstellung auch so ein Liechen, also eine Verhärtung der Schleimhaut, Vernarbung entwickeln und die können gar keinen Sex mehr haben. Und durch diese Lasertherapie kann man denen wirklich medizinisch helfen. Und viele wissen das gar nicht. Die kriegen immer nur Cortison, das ist auch okay, aber es gibt eben mehr. Mhm. Und weil das nicht jeder hat und eben auch nicht immer drüber gesprochen wird, finde ich es wichtig, das zu erwähnen, dass es Eskalationsstufen der Therapie gibt, die sehr hoffnungsvoll und sehr wirksam sind.
Okay, und auch da finde ich es auch nochmal wichtig, die Idee dahinter, wir dürfen ein schönes, gutes Leben führen mit allem, was dazugehört. Also, dass man eben nicht sagt, ja, das ist jetzt irgendwie so dein Privatvergnügen, das ist keine medizinische Indikation, keine Ahnung, sondern dass wir auch ein Recht darauf haben, wirklich ein Leben zu führen, was auf allen Ebenen gut und freudvoll ist.
Sex im Alter ist ja auch ein Tabuthema und es gibt Menschen, die möchten gerne weiter Sex haben und da helfen solche Hormon- oder Laserbehandlungen sehr gut oder eben solche Tricks mit Gleitmitteln. Nicht jeder ist noch so, dass er sagt, ich möchte viel Sex haben. Das ist jetzt auch kein Muss und kein Zwang, aber für diejenigen, die sich das wünschen, sollte das eben kein Tabu sein, auch wenn man sich nicht mehr vermehrt. Ja, weil Sex hat ja noch viele weitere Qualitäten, außer dass man Nachkommen zeugt. Das ist ja auch etwas von Nähe, von Spaß, von Lust. Und auch die Männer helfen durchaus nach. Man kennt ja Viagra und Co. Ja. Da gibt es mittlerweile Zubereitungen, die einfach permanent dafür sorgen, dass die Schwellkörper gut durchblutet werden mit so kleinen Mengen einer täglichen Pille. Weil man sagt auch der Schwellkörper, use it or lose it. Also benutze es oder du verlierst die Funktion.
Okay.
Das heißt, beide Geschlechter dürfen in der modernen Medizin Nachhilfe und Unterstützung bekommen. Und es ist immer gut, seine Fachärzte darauf anzusprechen. Wir helfen sehr gerne.
Cool. Sag mal, das heißt, die Wechseljahre, also diese Veränderung, diese schnelle Veränderung der Hormone, zeigt sich an allen Schleimhäuten? Kann man das so sagen? Oder
zeigt
ist das
sich an allen Schleimhäuten und an allen Organen, die ja alle Empfangsstellen für Hormone haben. Ganz genau. Beim Thema Libido übrigens fällt mir gerade noch ein, ja, vielen Frauen fehlt irgendwann Testosteron oder auch dieses DHEA aus der Nebenniere. Das kann man im Blut messen. Hier wird sehr gerne für eine bessere Libido Testosteron verordnet. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das hilft tatsächlich, um wieder Lust zu haben. Aber da muss man sehr genau auf die Dosisfindung achten. Ich habe viele Frauen, die das von Anti-Aging und Longevity, das sind die neuen Begriffe fürs Anti-Aging, Medizinern bekommen. Die kriegen dann sehr großzügig Testosteron und sehr großzügig DHEA verordnet. Da kann es aber zu Pickeln, Haarausfall und verstärkter Körperbehaarung kommen. Also hier ganz genau drauf aufpassen. Und nicht nur, weil es jetzt vielleicht auch aus den USA herüberschwappt. Liebe Frauen, alle Testosteron, auch für euch. Vorsichtig, ist sehr individuell zu betrachten.
Okay, ist die Betrachtung der Wechseljahre, unterliegt die auch so Moden und so Lifestyle-Betrachtungen oder?
Ich denke, es ist schon zeitgeistig, ich würde es mehr denken, nicht eine Mode, weil das hoffentlich auch nicht wieder weggeht. Es ist eine Art Selbstbewusstsein der Frau in jeder Lebensphase. Frauen sind mitten im Berufsleben, sie haben ganz viel geleistet, sie haben sehr viel Erfahrung und sie sind sehr wertvoll für die Gesellschaft und möchten nicht aufgrund von körperlichen Einschränkungen durch Hormonmangel oder den Alterungsprozess ja abgehalten werden. Das heißt, auch für Arbeitgeber ist das sehr interessant, dass Frauen sich fortbilden und sich um sich sorgen bzw. sich Hilfe holen, weil sie einfach dann nicht so viel ausfallen.
Mit einer sehr kapitalistischen Sicht darauf fast,
ich weiß
oder?
Nicht, ich glaube, Arbeit ist ja auch etwas Erfüllendes. Also
ja,
wenn man seine Arbeit gerne mag und wir brauchen auch Menschen, die arbeiten.
Ja.
Und auch im Stamm war es dann so, dass eine Frau, wenn sie keine Kinder mehr kriegen konnte und noch lebte, hoffentlich, dann halt als Großmutter oder eben Familienoberhaupt oder wichtige Unterstützerin des gesamten Stammes eine Funktion hatte.
Ja.
Also ich glaube, dass das sinnstiftend ist und ich finde es schade, wenn Menschen durch ihre körperlichen Gebrechen, wenn die daran gehindert werden, einfach ihrer Leidenschaft zu folgen.
Ja.
Und ich glaube, Beruf ist eben nicht nur Kapitalismus, sondern es hat eine soziale und eine gesellschaftliche Funktion.
Und wir haben es ja auch immer, ich meine, in der Zeit, in der die Männer noch stärker im Fokus auch der Medizin waren, da wurde ja immer alles gemacht, um damit die auch zum Beispiel ihre Libido erhalten wurden, Viagra und so weiter. Ich habe das tatsächlich ganz stark am eigenen Leib erfahren und ich glaube, das ist auch immer noch so ein Thema. Nach der Geburt war mir gar nicht so klar, was da alles passiert und was das auch für längerfristige Einschränkungen auch zum Teil mit sich bringt. Ich hatte so eine Rektusdiastase, ne?
Also wenn die...
Wenn die, was ist das, die Bauchmuskulatur genau klafft auseinander und geht nicht mehr zusammen. Und das hat mir richtig Probleme bereitet. Und ich hab dann so recherchiert und habe gemerkt, dass es da nicht so viele Stellen gibt dafür, die sich damit auseinandersetzen, sondern dass man eher so sagt, naja, das ist dann halt so, wenn man Kinder bekommen hat. Und da habe ich gemerkt, das hat mich richtig wütend gemacht auch, weil ich dachte, okay, ich soll mit diesen Einschränkungen jetzt für immer leben und dachte auch, wenn es einem Mann passiert wäre, hätte es bestimmt schon irgendwelche Therapieformen gegeben, um das zu beheben. Und deswegen finde ich das auch richtig. Also deswegen will ich mit dir über alle Tabuthemen sprechen und uns Frauen auch bestärken und sagen, so, das ist so. Und es gibt aber auch, wie du sagst, es gibt Lösungen dafür. Wir müssen damit, wir müssen nicht leiden. Wenn wir Kopfschmerzen haben, nehmen wir ja auch eine Kopfschmerztablette, damit wir nicht in dem Zustand verharren.
Also ich bin ja Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Anti-Aging und Präventionsmedizin, Zusatz Healthy Longevity, also gesunde Langlebigkeit, weil wir wollen nicht nur lange leben, sondern auch gesünder lange leben. Und dort ist man etwas, finde ich, wie ich das so bei den Kolleginnen sehe, die da sich engagieren, bei den Ärztinnen, ein bisschen weiter als die aktuellen Leitlinien sind. Dort ist tatsächlich so, dass jede Ärztin sagt, Mensch, Hormone in der Unterstützung sind immer sinnvoll, selbst wenn eine Frau keine objektiv für sie fühlbaren Probleme hat, weil man im Inneren des Körpers so viele Baustellen damit abmildern kann.
Okay.
Und das heißt, es geht nicht nur darum, Symptome zu lindern, sondern auch präventiv zu arbeiten.
Und das tun wir, indem wir Hormone geben. Und das heißt also, jede Frau ab 50 sollte eigentlich Hormone nehmen, ist es das? Oder?
Also die Leitlinien sagen es anders. Die sagen es ja immer noch so, naja, jede Frau, die Probleme hat, sollte, aber nur eine begrenzte Zeit und möglichst niedrig dosiert. Und dann die Frauen, die so ein bisschen, naja, da kann man es entscheiden, die gar keine Probleme haben, die sie merken, da sollte man keine geben. Und das verlässt man zunehmend. Okay. Man nimmt jetzt die Hormone sehr gerne für jede Frau und auch durchaus auch länger. Zumindest ist das jetzt eine große Bewegung auch in der Ärzteschaft. Und das Problem ist nur, dass eben als beratender Arzt man sich ja doch eher immer versucht, an Leitlinien zu orientieren. Und da gibt es im Moment so ein bisschen eine Schlucht oder es klafft noch ein bisschen auseinander. Aber ich will Frauen schon ermutigen, die haben einfach eine massive Steigerung ihrer Lebensqualität, sich über diese alten Ängste und die alten Regeln auch durchaus auch hinwegzusetzen. Das darf man jetzt. Man weiß, dass die Hormone, die wir geben, die sind ja bioidentisch. Unser Körper kennt sie zeitlebens. Wir hatten immer Östrogen, wir hatten immer Progesteron. Das war weder kanzerogen noch mutagen, also weder krebserregend noch erbgutschädigend. Also wenn wir die jetzt bioidentisch, genauso wie der Körper sie kennt, uns weiter verabreichen, wird deswegen nicht Krebs provoziert. Das muss man ganz klar auch mal so sagen. Und diese Krebsangst, die aus den Anfang 2000er kommt, die verlassen wir zunehmend. Und auch die FDA nimmt das ja jetzt auch raus, dass man da keine Ängste mehr haben muss. Aber es sitzt noch tief in den Köpfen drin, dass das irgendwie Krebs machen könnte. Und damals war vor allem ein synthetisches Gelbkörperhormon der Auslöser für ein etwas erhöhtes Krebsrisiko unter der Hormonersatztherapie. Heute gibt man eine bioidentische. Also
das nimmt man auch gar nicht mehr.
Gar nicht mehr das krebserregende Gelbkörperhormon, sondern das bioidentische Progesteron. Okay. Und damit ist das massiv gesunken. Und der Gesundheitsnutzen ist so hoch, dass wahrscheinlich eben das so stark wirkt, dass man eben doch weniger Krankheiten hat oder ganz sicher so ist, sodass man davor gar keine Angst mehr haben sollte und eben auch diese klassischen 5 bis 8 Jahre jetzt verlassen kann, weil wir wollen eben auch nicht mit 60 dann oder mit Ende 50 plötzlich massiv losaltern.
Bewerten Ärztinnen, die selbst also davon betroffen sind, diese ganzen Sachen anders als Ärzte? Gibt es da einen Unterschied?
Es ist doch immer so, wenn man selber betroffen ist, dass man Dinge nochmal neu und anders betrachtet. Und ich glaube, wenn man das nicht erlebt hat, kann man manche Sachen wirklich nur in der Theorie nachvollziehen. Trotzdem gibt es ganz hervorragende männliche Hormonärzte und Gynäkologen. Also ich finde nicht, dass jetzt Frauenmedizin nur durch Frauen gemacht werden darf. Ich finde, es gibt viele tolle, einfühlsame und erfahrene Kollegen. Aber natürlich ist dieser, also wenn eine Frau, eine Ärztin spürt, wie scheiße es ihr ging ohne die Hormone und dann wie gut es ihr geht, dann ist sie natürlich auch mit noch mehr Herzblut dabei, Frauen zu überzeugen oder zu motivieren oder ihnen die Ängste zu nehmen. Zumal ja eben sprechende Medizin nicht ausreichend auch honoriert wird in unserem System. Aber natürlich muss man lange sprechen und auch Frauen aufklären. Es ist zum Beispiel auch ganz wichtig zu erklären, dass wenn wir Östrogen benutzen, die sicherste Weise ist, wenn man es über die Haut aufnimmt, als Pflaster, Spray oder Gel. Und das nimmt man sogar sehr gerne abends. Da verändert sich auch etwas in den Empfehlungen. Also viele Frauen profitieren davon, wenn sie abends das Gel über die Haut nutzen. Das heißt, es wird gut in den Körper aufgenommen, ohne aber über die Leber zu gehen. In der Leber könnte es sonst zu einer Steigerung der Produktion von Gerinnungsfaktoren kommen. Das wollen wir nicht, weil das gibt ein Gefäßrisiko für Thrombose, Herzinfarkt, Schlaganfall, Embolie. Aber über die Haut ist dieses Risiko so gut wie nicht vorhanden.
Okay.
Also erstmal der Frau sagen, wir nehmen das sehr gerne heutzutage bioidentisch über die Haut. Wir nehmen es sehr gerne abends, ruhig das mal probieren und von morgens auf abends umstellen, weil die Aufnahme besser ist und dann auch oft der Schlaf nochmal noch besser profitiert, weniger Schweiß in der Nacht und auch gute Gefäßregulation und auch das Risiko für Kopfschmerzen, beobachten wir, ist geringer, wenn man das abends nutzt und am nächsten Morgen dann nicht so ein Entzug auftritt, so ein Hormonentzug. Und das Progesteron, das nimmt man sehr gerne als Kapsel oral ein. Zum einen, weil wir die Gebärmutter schützen davor, dass sich zu viel Schleimhaut aufbaut und vielleicht ein Krebsrisiko entstehen würde. Wenn man nämlich nur Östrogen allein nimmt, baut sich die Schleimhaut auf und dann kann es auch zu Blutungen kommen. Deswegen ist Progesteron der Gegenspieler. Es würde auch reichen, das dann nur vaginal zu geben.
Ganz kurz, also man würde nie Östrogen alleine nehmen, sondern wenn man die Hormone, ist es ein ganzes, also man ist nicht so, ich bin jetzt Team Östrogen, sondern es
wird alles. Frauen, die keine Gebärmutter haben, denen hat man oft gesagt, nimm nur Östrogen. Weil nur Östrogen übrigens auch vor Brustkrebs sogar schützt, alleine, explizit. Da hat man das Gelbkörperhormon vermieden. Jetzt weiß man, dass Progesteron, das bioidentische, hat aber auch echten Gesundheitsnutzen. Das heißt, selbst diesen Frauen gibt man schon jetzt ganz gerne auch Progesteron. Mhm. Aber vaginal ist eben nur so für den Schutz der Gebärmutter. Oral ist für den Schutz der Gebärmutter und für einen guten Schlaf.
Okay.
Und für Resilienz. Und für antidepressive, Antipanikattacken-Effekte. Und es hilft auch, genau wie das Östrogen, den Knochen in seiner Kraft zu unterstützen. Und es hat eben auch einen Einfluss auf das Bauchfett und auf die Hautfettigkeit, dass es ein bisschen weniger trocken ist. Also auch das Progesteron wollen wir haben, aber wir machen es gern so. Östrogen über die Haut, Progesteron am liebsten oral, beides abends vor dem Schlafen gehen. Und damit der Schlaf besonders gut ist, kann man auch noch Magnesium dazu nehmen, weil das den Schlaf unterstützt, es ist sehr entspannt, die Verdauung profitiert, das Herz, die Zellfabriken, die Muskulatur und es beruhigt. Und hier achten, dass man organisches Magnesium nutzt und sehr gerne verschiedene Magnesiumarten kombiniert. Das wäre dann so ein Komplex, wo dann sowas drin ist wie Citrat und Bisglycinat und Taurat, also Magnesium, Taurat, Magnesium, Bisglycinat etc.
Okay, also Wechseljahre, was tun wir? Wir befassen uns mit den Hormonen und werden ab 50 ungefähr, wenn unsere Eierstöcke den Betrieb aufgegeben haben, kann man das so sagen, werden wir uns irgendwie, nehmen wir am besten die Hormone. Aber es ist ja nicht nur der Faktor Hormone, es sind ja auch noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen.
Und das ist auch wichtig für die Frauen, die keine Hormone nehmen dürfen, was jetzt kommt. Oder wollen, das gibt es ja auch. Also zwingen wollen wir keinen, aber ich finde eine informierte Entscheidung wichtig.
Ja.
Und wohl nur 8% der Frauen werden überhaupt informiert, dass es diese Hormone für sie auch gäbe. Und das, finde ich, wollen wir ändern.
Okay.
Und dann darf das jeder individuell für sich entscheiden, aber bitte mit guten Informationen und nicht mit Angstmacherei.
Wollte ich gerade sagen, weil genau, es ist noch, glaube ich, so angstbehaftet irgendwie, dass man sich vielleicht dann gar nicht damit beschäftigen möchte oder es eben total ablehnt.
Und man kann es ja auch mal einfach probieren, wie es sich anfühlt, wieder die junge Alte zu sein. Und dann kann man ja immer noch entscheiden. Man kann es ja auch wieder absetzen. Das ist ja auch wichtig. Aber der Lebensstil spielt eine große Rolle. Der Schlaf ist wesentlich, deswegen natürlich auch Thema Progesteron wiederum. Aber allein die Schlafhygiene, dass man guckt, dass man vor Mitternacht vielleicht ins Bett geht, dass man abends keinen Alkohol trinkt, dass man sich tagsüber bewegt, dass man kühl schläft und weitere Rituale einführt, dass der Schlaf unterstützt wird. Außerdem Sport und Bewegung, essentiell in dieser Phase, wo ja auch der Knochen gefährdet ist, wo Gelenke belastet sind, wo der Muskelabbau stattfindet. Hier wirklich Kraftsport einbauen. Man sagt dreimal in der Woche.
Das ist aber auch neu, ne? Also ich glaube, früher war doch immer so Fokus auf Herz, also Cardio.
Herz-Kreislauf, auch das ist wichtig. Also der Körper liebt Abwechslung und er liebt Reize. Wir nennen das in der Anti-Aging-Medizin Hormesis. Also krasse Reize, wo der Körper erstmal denkt, oh nee, das ist mir zu gefährlich und dann oder zu belastend oder lebensgefährlicher, wo der dann aber so Gegenmaßnahmen ergreift und dann viel gesünder wird. Und das ist zum Beispiel beim Eisbaden, bei der Sauna der Fall, auch beim Fasten übrigens. Das kann man auch mal als Reiz nutzen, der sehr gesund ist. Aber natürlich auch beim hochintensiven Intervalltraining, also krassem Sport, All-in. Und bei anderen Sportarten hier gerne für Abwechslung sorgen, nicht immer das Gleiche machen. Ausdauer auf jeden Fall für Gefäße, für Herz-Kreislauf, dass das Herz gut pumpen kann und dass man auch Belastungen besser ertragen kann, auch für die Atemkapazität, das ist schon wichtig. Okay. Aber den Muskelverlust können wir nur richtig massiv aufhalten, dass wir, wenn wir auch zweimal in der Woche Kraftsport einbauen. Und das bedeutet nicht 20 Wiederholungen, sondern es bedeutet 8 bis 10 Wiederholungen max. Und dass wir bei den letzten zwei echt nicht mehr können. So, das ist dann richtiger Impuls für den Muskel, sich aufzubauen. Wenn wir das nicht machen, dann will der nicht wachsen. Der braucht richtig so einen Tritt in den Hintern, der Muskel.
Selbst wenn wir Muskelkater verspüren?
Muskelkater ist kein Muss. Aber wenn wir, klar, ich finde zum Beispiel Pilates auch eine ganz tolle Sportart, ja, gerade in der Lebensphase, weil sie so alles abdeckt. Beweglichkeit, Atmung, Rumpfspannung, Ausdauer, aber viel Kraft und aber auch Dehnung. Muskelkater kann es auch mal geben oder nicht geben, je nachdem, welche Sportart wir gemacht haben. Manchmal ist es einfach nur eine neue Sportart. Aber dass wir uns gezielt mit Kraftanstrengungen und gerne körpereigenem Gewicht oder auch mal Gewichten oder Kettlebell oder sowas beschäftigen, das finde ich schon sehr sinnvoll.
Okay, aber das heißt, ich muss jetzt nicht, weil jetzt kommt es mir wirklich vor, dass diese in die Wechseljahre gehen, eine 9-to-5-Aufgabe für mich wird, mit der ich eigentlich dann mein Leben fast fülle. Muss ich ins Fitnessstudio gehen oder kann ich das auch zu Hause machen?
Kann man auch zu Hause machen. Okay. Also Liegestütz oder so in die Knie gehen. Ja, das sind ja alles Dinge, die man zu Hause machen kann. Auch Planking kann man zu Hause machen. Squats, das ist alles körpereigenes Gewicht. Wir haben ja auch manchmal vom Schwimmen oder vom Laufen kann man ja auch Muskelkater haben. Also Muskelkater ist nicht das Kriterium, sondern die Kraftanstrengung, die zur Muskelermüdung, zur Muskelerschöpfung führt. Mhm. Das ist das, was wir brauchen. Und Bewegung gehört zum Alltag dazu. Also das solltest du jeden Tag einbauen, aber 2 bis 3 Mal in der Woche Kraftsport. Und du solltest darauf achten, dass du deinem Körper, wenn jetzt der Muskel schön stimuliert wird, natürlich auch genug Protein zur Verfügung stellst. Mhm. Es lohnt sich also auch hier mal, sich mit der Eiweißzufuhr zu beschäftigen. Es darf durchaus auch das pflanzliche Protein bitte ganz wesentlich dabei
sein. Weil was machen die Vegetarier?
Können genauso mit pflanzlichem Protein arbeiten. Und was ich halt gemessen habe in meinem Blut, ist, dass ich als Vegetarierin leider zu wenig Aminosäuren von den muskelaufbauenden Aminosäuren hat. Das heißt, wer sich unsicher ist, geht einfach mal zum Arzt und lässt es messen. Wir können das Gesamteiweiß messen. Dann sieht man, okay, ist so gut aufgestellt. Aber hat sie auch alle Aminosäuren, alle Bausteine, die wir brauchen, um die über 100.000 verschiedenen Eiweiße im Körper aufzubauen? Und da kann man sehr gut sehen, ernährt sie sich ausreichend gut? Sie ist ja Ernährungsmedizinerin und hat viel Linsen und Bohnen und Pseudogetreide und Pilze gegessen. Aber es hat nicht gereicht. Das heißt, jetzt habe ich meinen Anteil an Eiern und Hüttenkäse und Magerquark etwas erhöht und bin jetzt wieder in dem Bereich, wo meine Muskeln auf ihre Kosten kommen. Weil es kann halt sein, wenn du nicht alle Aminosäuren hast, dass dann deine Muskeln schlapp werden oder dein Knochen.
Okay.
Also man sagt 1,2 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß, pflanzlich und auch tierisch. Aber überwiegend pflanzlich ist bis zum Alter von 65 ein toller Tipp.
Sag mal das konkret, also rechnest du dann bei jeder Mahlzeit aus, wie viel Gramm? Nein. Du hast es dir einmal ausgerechnet, ungefähr, was es bedeutet.
Genau, mein Körpergewicht und das damit multipliziert. Und ich habe tatsächlich, und das finde ich auch einen guten Tipp, den ich meinen Patienten immer gebe, es gibt ja so kostenlose Ernährungs-Apps, dass man mal 3 Tage sein Essen abwiegt und alles einträgt, was man so zu sich nimmt. Um zu gucken, ob man es schafft, auf die 3 Mahlzeiten des Tages oder 2, diese Proteinmenge ungefähr zu erreichen.
Okay.
Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man eben Maßnahmen ergreifen, das aktiv zu erhöhen, damit der Muskel wachsen kann, wenn wir ihn in den Hintern treten. Aber der Muskelsport ist noch wichtiger als das Tracken der Proteine.
Okay, auf der Prioritätenliste. Also, was ist mit den, was machen viele Leute so
Shakes,
Eiweißshakes?
Das kann man machen als Unterstützung, ist aber kein Muss. Viele fragen mich zum Thema Kollagen und das ist ganz interessant, da ist die Wissenschaft gespalten. Es gibt ja Leute, die sagen, das ist alles Quatsch und bringt nichts.
Ja.
Und ich gebe denen recht, es macht kein Lifting der Gesichtshaut.
Ja.
Aber wenn man im Blut guckt, sieht man oft diejenigen, die nicht jeden Tag Omas Knochenbrühe trinken, Also das ist jetzt nicht die gekochte Oma.
Wollte ich gerade sagen, das ist die ausgekochte Oma. Nee. Nein, die Oma hat die Knochenbrühe gemacht.
Von der Oma. Bitte gern mit frischer Petersilie fürs Vitamin C. Die haben genug von den Aminosäuren, aus denen Kollagen aufgebaut wird. Und unser Körper besteht ja, das ist das häufigste Protein, also 30-40% sind Kollagen an ganz verschiedenen Ecken und Enden, auch für die Haut, für die Haare, für die Knochen, für die Gelenke, Herzbeutel, alles braucht das Kollagen. Und wenn man da einen Mangel hat, dann kann der Körper beim Aufbau des Kollagens nicht aus dem Vollen schöpfen. Das heißt, es könnte hilfreich sein, entweder Knochenbrühe oder diese Supplements, die Nahrungsergänzungsmittel zu nutzen, die hydrolysiertes Kollagen enthalten, also kleingehäckseltes, damit das gut verfügbar ist und in den Körper geleitet wird. Und das sehe ich als Versorgungstherapie. Es ist also kein Wunder und kein Zaubermittel. Aber wenn du nicht auf deine Mengen kommst, kannst du dir damit helfen. Und wir sehen, dass die Hautrauigkeiten besser werden bei Reibeisenhaut, dass die Haut durch Feuchtung besser wird, wenn wir genug Kollagen zu uns nehmen und die Nägel und die Haare besser wachsen. Das kann ich sehen, das kann ich messen. Das habe ich persönlich auch schon ausprobiert und da gibt es auch schon Untersuchungen. Okay. Die Studienlage ist sehr gemischt, die Qualität der Studien ist auch gemischt. Und es gibt jetzt einen neuen Ansatzpunkt, dass man sagt, womöglich, wenn ein 500 Dalton kleines Partikelchen im Kollagen drin ist, dann könnte das nicht nur eine Versorgung des Körpers mit mehr entsprechenden Aminosäuren sein, sondern sogar ein Stimulus. Also vielleicht sogar eine Unterstützung, dass die Zellen, die Kollagen produzieren, wirklich auch aktiv werden. Da ist die Forschung gerade dran.
Ist es aber auch immer wichtig, wir haben jetzt über ein paar Supplements gesprochen, welche Qualität die haben?
Auf jeden Fall, die Qualität ist wichtig. Es sollten auch keine Süßstoffe enthalten sein oder unnötige andere Zusatzstoffe. Und es gibt noch weitere sehr wichtige präventionsmedizinisch relevante Nahrungsergänzungsmittel. Ich messe im Blut meiner Patienten sehr häufig einen Mangel bei folgenden Mikronährstoffen. Das eine ist Omega-3-Fettsäuren. Ganz wichtig. Fischöl oder Algenöl liefern die und da ist EPA und DHA drin und das sollten so 1-2 Gramm am Tag sein. Und Achtung, manche Algenöle haben zu wenig EPA. Man kann das messen, ob es hinkommt. Mhm. Die sind wichtig für die Weichheit unserer Zellmembran. Wir werden dann so wieder ein bisschen Fisch, wenn die da eingebaut werden. Es dauert aber 3 Monate, da ist die Durchblutung besser, der Blutdruck wird besser abgefangen. Das Gehirn ist vor Demenz besser geschützt, weil die Hirnzellen auch DHA zum Aufbau brauchen. Das ist antientzündlich und es ist in großen Studien nachgewiesen, dass das sehr, sehr gut vorbeugend hilft. Und wenn wir an einem Tag keinen fetten Seefisch essen, können wir das als Nahrungsergänzung nutzen. Hier auch Qualität niedriger, Totox-Wert, also nicht verranzt sein, sonst rülpst man auch.
Okay.
Wildfang, keine Schwermetalle. Ne? Und wenn man eben keinen Fisch will wegen Nachhaltigkeit, dann kann man gute Algenöle oder angereicherte, mit EPA angereicherte Algenöle nutzen. Und Vitamin D, ganz wichtig, gerade für die Frauen ab der Menopause. Denn Vitamin D ist ganz wichtig, um Osteoporose zu verhindern, zu reduzieren. Wir brauchen auch genug Kalzium, aber das ist in der Nahrung eigentlich meistens drin. Man gibt das gar nicht mehr so als Nahrungsergänzung, sondern man gibt Vitamin D3, sagen wir mal so 2500 Einheiten bei normal funktionierenden Nieren
am Tag.
In Kombination sehr gerne mit K2, weil man da denkt, dass der Knochen noch besser verknöchert und die Gefäße besser vor Verkalkung geschützt werden. Und man kann das auch sehr gut beim Hausarzt mal nachmessen, ob man so zwischen 30 und 60 Nanogramm pro Milliliter im Blut liegt. Und dann ist man ideal versorgt. Und mit vielen anderen Mikronährstoffen, auch Magnesium, Silizium gehört dazu oder auch Vitamin B12, wird dann auf diese Art dafür gesorgt, dass der Knochen stabiler ist, aber auch Krebserkrankungen vermindert auftreten und das Virusabwehrsystem besser ist und auch viele andere Körperfunktionen durch einen guten Vitamin-D-Spiegel am Laufen gehalten werden, sodass Statistiken eindeutig zeigen, dass viele Krankheitsjahre durch einen guten Vitamin-D-Spiegel eingespart werden.
Ist es wichtig, dass ich davor aber dass mein Blut angeguckt wird oder kann ich erstmal so?
Also diese Standardmenge, wenn man jetzt keine kranke Niere hat, ist eigentlich für fast jeden gut. Ich würde dann irgendwann im Verlauf nachmessen, ob es reicht. Vielen wird ja 20.000 Einheiten Vitamin D in der Woche empfohlen. Das ist so ein bisschen, wird langsam verlassen, weil man sieht, die Gesundheitseffekte sind wahrscheinlich größer, wenn wir täglich eine kleine Menge regelmäßig nehmen und eben die Kombination mit K2 ist dann auch täglich besser möglich. Alles andere, also ich hatte gesagt, Omega-3 und Vitamin D mit K2, Magnesium, organisches, ist auf jeden Fall ein guter Helfer, auch ohne Blutwert. Jodiertes Speisesalz ist sehr sinnvoll, Volkssupplement für die Schilddrüse. Aber auch Selen haben die meisten relativ niedrige Werte. Und wer ein Thema mit Haut, Haare, Nägeln hat, profitiert oft auch von Zink für 300 Enzymreaktionen im Körper. Und Eisen sollte eine Frau immer messen, die Schilddrüse sollten wir messen. Und die ganzen B-Vitamine fehlen häufiger, als man denkt. Aber hier würde ich auf jeden Fall messen und nicht blind einnehmen.
Okay.
Wir wissen, Multivitaminpräparate blind mit der Gießkanne dauerhaft gegeben, machen den Körper eher lahm.
Haarausfall, trockene Schleimhäute, Osteoporose. Nee, das klingt nicht schön. Aber zum Glück kann ich was dagegen tun. Dieses, da müsst ihr Frauen halt durch, ist zum Glück vorbei. Was macht ihr gegen Wechseljahrsymptome? Schreibt's mir in den Kommentaren. Zwei Frauen, zwei Generationen und eine Frage. Wie hast du das eigentlich erlebt? Darum dreht sich alles im Podcast Ein Zimmer für uns allein. Host Paula Lochte trifft zwei Frauen aus verschiedenen Generationen und spricht mit ihnen über ein Thema, das sie verbindet. In der zweiten Staffel geht es zum Beispiel um Frauen in der Öffentlichkeit oder wie man als Frau früher und heute allein gereist ist. Der Podcast Ein Zimmer für uns allein stellt die Generationenfrage. Und ihr findet ihn in ARD Sounds.